NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Bevor wir über die Situation in Dallas nach den tödlichen Schüssen auf Polizisten berichten, eine kurze Übersicht. Wieder Kämpfe in der Ostukraine, NATO-Gipfel in Warschau, Abschreckung durch mehr Präsenz, dazu auch unser Kommentar. Der Bundesrat verabschiedet das erneuerbare Energiengesetz, weniger Flüchtlinge erreichten im ersten Halbjahr Deutschland und eine Nachlese zum Aus des deutschen Fußballteams bei der Europameisterschaft in Frankreich. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Nach den tödlichen Schüssen auf 5 Polizisten in Dallas haben beide voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump ihre Wahlkampfauftritte abgesagt. Mindestens ein mutmaßlicher Heckenschütze hatte gestern Abend bei Protesten gegen Polizeigewalt 5 Polizisten getötet und 7 weitere verletzt. In vielen Städten der USA gab und gibt es Demonstrationen, nachdem in Minnesota und Louisiana 2 Afroamerikaner Opfer von Polizeigewalt geworden waren. Was bisher über die schrecklichen Ereignisse in Dallas bekannt ist, fasst unser Korrespondent Björn Dahlke zusammen.
Amerika rückt zusammen nach einer furchtbaren Nacht in Dallas. Polizeichef David Brown ist der Schock anzuhören.
We are heartbroken. There are no words to describe.
Unsere Herzen sind gebrochen. Es gibt keine Worte, diese Gräueltaten zu beschreiben. Alles, was ich weiß, ist, das muss aufhören. Dieses Entzweien zwischen unserer Polizei und unseren Bürgern.
This divisiveness between our police and our citizens.
5 seiner Beamten wurden von Heckenschützen getötet. 7 wurden verletzt. Auch 2 Zivilisten wurden von Kugeln getroffen. 2 Männer und eine Frau wurden auf der Flucht festgenommen. Sie werden gerade verhört. Einer der Angreifer verschanzte sich in einem Parkhaus. Die Beamten verhandelten mehrere Stunden mit dem 25-Jährigen, bevor ihn eine Bombe der Polizei tötete.
He was upset.
Er war verärgert über Black Lives Matter. Er war verärgert über die jüngste Polizeigewalt. Er war verärgert über Weiße. Und er sagte, er wolle Weiße töten, vor allem weiße Polizisten. Die Aussage deutet klar darauf hin, dass die Angreifer aus Rache handelten. Rache für die tödlichen Polizeischüsse auf 2 Schwarze in Minnesota und Louisiana. Präsident Obama sprach beim NATO-Gipfel in Warschau von einer bösartigen, kalkulierten und verabscheuungswürdigen Tat. Ich glaube, ich spreche für jeden einzelnen Amerikaner. Wir sind geschockt und stehen zusammen mit den Menschen und der Polizei in Dallas. Das FBI ist eingeschaltet. Jeder, der etwas mit diesen sinnlosen Morden zu tun hat, wird zur Rechenschaft gezogen. Zusammenhalten, das ist jetzt überall im Land zu hören. Patrick Cooper hat in Dallas gegen Polizeigewalt demonstriert, als die Schüsse fielen. Auf CNN beschreibt er die Beamten jetzt als Helden. Wir leben in einer kalten Welt. Du bist dir nicht sicher. Du musst dich auf alles vorbereiten. Diese Beamten haben ihr Leben für uns gegeben, damit wir sicher sind. Mir tun ihre Familien leid und ich möchte ihnen meinen Respekt zeigen. Ähnliche Töne in St. Paul in Minnesota, wo ein Polizist den schwarzen Philando Castile erschoss. Jeffrey Martin von der örtlichen Bürgerrechtsbewegung NAACP beschwört, Dallas dürfe nicht spalten. Wir müssen einen Weg finden. Es darf nicht weiter eskalieren. Amerika darf nicht glauben, dass sich die schwarze Community radikalisiert. Die USA haben eine Rassismusdebatte mitten im Wahlkampf.
Kalter Krieg oder nur wirksame Verteidigung? Die Staats- und Regierungschefs der 28 NATO-Mitgliedsländer treffen sich heute und morgen in Warschau, um neue Abschreckungsmaßnahmen gegen Russland formell zu beschließen. Geplant ist jeweils ein Bataillon mit etwa 1000 Soldaten in Polen, Lettland, Litauen und Estland. Diese Nachbarländer Russlands fühlen sich seit der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim und dem nicht erklärten Krieg in der Ostukraine bedroht. Kai Köstner dazu aus der polnischen Hauptstadt.
Die Kulisse wirkt wenig bedrohlich, schon eher futuristisch. Ein gigantisches Zelt wurde auf den Fußballrasen des hochmodernen Nationalstadions in Warschau gepflanzt. Die Ränge 58.000 Sitzplätze fassend, logischerweise leer. Hier treffen sich die NATO-Entscheider. Das alles erinnert viel mehr an eine Reise auf einen fernen Planeten als an eine Reise in die Vergangenheit. Und wahrscheinlich ist das auch so gewollt. Die NATO, so die Botschaft, ist vorwärts in Richtung Zukunft unterwegs, nicht rückwärts.
We don't want a new Cold War.
Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg. Der Kalte Krieg ist Geschichte und er sollte es bleiben. Mit diesen Worten suchte NATO-Generalsekretär Stoltenberg Sorgen zu zerstreuen. Das Bündnis bewege sich geradewegs auf ein gefährliches Kräftemessen mit Russland zu. Eine Kampftruppe von jeweils rund 1000 Soldaten entsendet das Bündnis künftig in die drei baltischen Staaten sowie in das Gipfelgastgeberland Polen. Abschreckend auf Russland und beruhigend auf die östlichen Bündnispartner soll diese Aufstockung wirken. Eine wirksame Abschreckung und eine starke Verteidigung sind die Kernaufgaben unserer Allianz, betont Stoltenberg. Gleichzeitig will die NATO ihre Doppelstrategie aus Druck und Dialog gegenüber Moskau unbeirrt fortsetzen. Bereits am kommenden Mittwoch tritt in Brüssel der einst zum Zweck der Vertrauensbildung gegründete NATO-Russland-Rat zusammen. Die richtige Mischung zu finden zwischen Reden und Rüsten wird eine knifflige Zukunftsaufgabe für die Allianz bleiben. Die EU und NATO haben es mit denselben Bedrohungen zu tun, ob sie aus dem Osten oder dem Süden kommen, stellte EU-Ratspräsident Donald Tusk fest. Beide haben in der Tat auf Russlands Vorgehen in der Ukraine reagiert. Die EU mit Sanktionen, die NATO mit der Truppenaufstockung in Osteuropa. Nun wollen die beiden noch enger zusammenarbeiten und hielten dieses Ziel auch erstmalig in einer gemeinsamen Erklärung fest. Obwohl unsere innere und äußere Sicherheit eng verzahnt ist, so scheinen wir manchmal auf unterschiedlichen Planeten zu leben. Dabei befinden sich unsere Hauptquartiere in derselben Stadt. Die Stadt Brüssel als Standort haben EU und NATO in der Tat bereits gemeinsam. Gewiss nicht Lichtjahre voneinander entfernt sind die beiden auch in ihren Ansichten zur Lösung der Flüchtlingskrise. Bei der Bekämpfung illegaler Migration, so steht es in dem Papier, wollen NATO und EU noch stärker abgestimmt vorgehen als bisher. Das Militärbündnis hilft den Europäern bereits an der Seegrenze zwischen der Türkei und Griechenland, Schlepper und Flüchtlingsboote aufzuspüren. Auch im zentralen Mittelmeer, also vor der libyschen Küste, könnte die NATO die EU schon bald noch stärker unterstützen. Klar ist bei all dem aber auch, der Brexit, das Ansinnen der Briten, die EU zu verlassen, macht dies alles nicht einfacher. Niemand hat ein Interesse an langen und feindseligen Verhandlungen, warnte US-Präsident Obama seine europäischen Partner in Bezug auf die anstehenden Scheidungsgespräche. Die Welt brauche ein starkes, demokratisches, erfolgreiches Europa, so Obama. EU-Ratspräsident Donald Tusk machte sich und der gesamten Union in dieser Hinsicht Mut. Der Brexit sei ein Zwischenfall, nicht der Beginn eines Trends, meint Tusk.
Das Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel besonders am Herzen. Doch der Zermürbungskrieg sogenannter Separatisten, die offenbar von Moskau unterstützt und finanziert werden, ging eigentlich nie zu Ende. Was auch der NATO große Sorgen bereitet, tritt jetzt ein, die Ausweitung der Kampfhandlungen. Hermann Krause über einen düsteren Tag.
Seit Tagen wird in den umkämpften Gebieten in der Ostukraine wieder geschossen. Befürchtet wird, dass in den nächsten Tagen der Krieg nach Luhansk oder Donetsk zurückkehren wird. In Kiew heißt es, die Separatisten hätten ihre Angriffe wieder intensiviert. Der Sprecher der sogenannten ukrainischen Antiterroraktion: Im Gebiet Donetsk schossen die Okkupanten auf Truppenteile der ukrainischen Armee, und zwar mit Granatwerfern, aus Flakgeschützen und mit großkalibrigen Maschinengewehren. Im Gebiet Luhansk wurden Mörserangriffe festgestellt. Die Separatisten behaupten im Übrigen auch, sie seien angegriffen worden. Die ukrainische Armee beschieße ihre Stellungen. Aus Kiew hört man, dass eine Sommeroffensive von Seiten der Separatisten vorbereitet werde. Wie weit es dafür Unterstützung aus Moskau gibt, dazu ein Soldat, der an der Frontlinie bei Donetsk steht. Uns gegenüber stehen reguläre russische Truppen. Was glauben Sie denn? Das hier ist kein Kinderspiel, das ist ernst. Zuerst kommt eine Drohne am Himmel, die filmt uns, registriert alles, dann werden wir beschossen. Zwar ist ein Waffenstillstand Ende April von der Minsker Kontaktgruppe und ein Rückzug der schweren Waffen vereinbart worden, dennoch wird weiter gekämpft. Der politische Prozess zwischen Moskau und Kiew kommt auch nicht voran. So besteht Präsident Wladimir Putin darauf, dass die Ukraine ein Gesetz über den Sonderstatus der besetzten Gebiete verabschiedet und eine Amnestie für Separatisten erlässt. Dies aber verweigert das ukrainische Parlament. Vielmehr verlangt die Regierung in Kiew, dass Russland die ukrainische Grenze freigibt und die militärische Unterstützung der Separatisten völlig einstellt. Moskau hingegen besteht darauf, dass Kiew mit den Separatisten direkt verhandelt. Der ukrainische Präsident Poroschenko aber lehnt dies ab. Mit Terroristen und Verbrechern werde er sich nicht an einen Tisch setzen.
Wie glaubwürdig ist also die Strategie der NATO angesichts der vielen Herausforderungen, die das Bündnis gleichzeitig bewältigen soll? Hören Sie den Kommentarmöche des Tages von Henrik Jatschik.
Abschrecken und gleichzeitig Dialog führen mag in der Tat auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen. Gleichwohl ist es die einzig richtige Vorgehensweise, um eben nicht in alte Muster zu verfallen. Daher hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit seiner Feststellung vollkommen recht, wonach die westliche Allianz allen Schwierigkeiten zum Trotz mit Moskau im Gespräch bleiben müsse, um eben die Gefahr von verhängnisvollen militärischen Missverständnissen zu verringern. Die Nationalkonservativen in Polen scheinen da eine etwas andere Sicht der Dinge zu haben. Ernsthafte Gespräche, gibt etwa Staatspräsident Andrzej Duda immer wieder zu verstehen, könnte die NATO mit Russland nur dann führen, wenn Moskau seinerseits bereit sei, in der Ukraine den Status quo ante wiederherzustellen. Im Klartext, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim rückgängig macht. So sehr diese Haltung nachvollziehbar sein mag, sinnvoll ist sie nicht. Werde doch damit a priori eine von der NATO signalisierte Dialogbereitschaft quasi durch die Warschauer Hintertür wieder in Frage gestellt. Dabei ist die Lage schon angespannt genug. Doch in diesem Punkt zeigt sich die Warschauer Führung offenbar beratungsresistent. Das jüngste Manöver entlang der polnischen Ostgrenze mit dem spektakulären Namen Anaconda, an dem auch ukrainische Streitkräfte teilgenommen haben, ist bestes Beispiel dafür. Das schafft zusätzliches Konfliktpotenzial und trägt zu einer Deeskalation nicht wirklich bei. Kein Wunder also, dass Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in diesem Zusammenhang von unnötigem Säbelrasseln und Kriegsgeheul spricht. Es ist dem SPD-Politiker nur beizupflichten. Wer glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt. Das blanke Gegenteil könnte vielmehr die Folge sein. Dass Polens Ängste vor einer russischen Aggression einen berechtigten geschichtlichen Hintergrund haben, ist verständlich. Die Erinnerung an den Überfall der Sowjetunion auf Polen am 17. September 1939 ist bis heute omnipräsent. Und auch die Tatsache, dass russische Truppen erst 1993 polnisches Territorium verlassen haben, darf nicht vergessen werden. Und dennoch hat sich die Situation in Osteuropa grundlegend verändert. Polen als NATO-Mitglied kann auf die uneingeschränkte Solidarität der Allianz setzen, was nicht zuletzt auch dadurch sichtbar wird, dass die NATO trotz etlicher Bedenken im Vorfeld nunmehr Kampftruppen sowohl ins Baltikum als auch nach Polen entsenden will. Damit wird dem Kreml mehr als deutlich signalisiert, dass die Allianz Artikel 5 des NATO-Vertrages nicht nur auf dem Papier ernst nimmt. Das muss Polen als Garantie genügen. Abgesehen davon hat das Bündnis auch an seiner Südflanke Probleme genug. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus darf nicht aus den Augen gelassen werden. Insofern wäre es gut, wenn die Warschauer Regierung statt mit eigenen Manövern und martialischer Rhetorik unnötig die Lage anzuheizen, aktiv dazu beiträgt, die Dialogbereitschaft der NATO mit Russland zu unterstützen. Das mag den Nationalkonservativen in Polen aus innenpolitischen Gründen als inopportun erscheinen, sinnvoll wäre es aber allemal. Der Kalte Krieg sei Geschichte und er sollte auch Geschichte bleiben, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Recht hat er. Man kann es nicht oft genug wiederholen.
Hendrik Jacek kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Wind- und Wasserkraft sowie Photovoltaik sollten eigentlich einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten. Jetzt aber wird die Förderung dieser Technologien im Gesetz zu den erneuerbaren Energien geändert. Doch bringen mehr Markt und mehr Wettbewerb auch genügend Ökostrom, wenn der Netzausbau gar hinterherhinkt? Im Bundestag wurde darüber leidenschaftlich gestritten. Thorsten Huhn hat die Debatte verfolgt.
Mit den Stimmen der Koalition hat der Bundestag die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verabschiedet. In der Debatte über die Reform gab es heftige Kritik der Opposition. Sie wirft der Regierung vor, die Energiewende auszubremsen. So sagte die linken Abgeordnete Eva Bulling-Schröter:
Sie machen das erfolgreiche EEG heute kaputt. Sie stellen die Ökostromförderung heute auf Ausschreibungen um und schaffen damit die verlässliche Einspeisevergütung für erneuerbaren Strom ab.
Der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, warf Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, vor, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu bremsen.
Nachdem Sie die Bioenergie bereits gestoppt haben, nachdem Sie die Photovoltaik in den Bankrott getrieben haben und Unmengen Menschen in die Arbeitslosigkeit getrieben haben, jetzt nehmen Sie sich entsprechend die Windkraft vor. Die letzte verbleibende erneuerbare Energien, die noch floriert.
Der Bundeswirtschaftsminister wies die Kritik nachdrücklich zurück. Es stimme einfach nicht, dass die Energiewende ausgebremst werde. Es sei vielmehr richtig,
dass wir in der Zeit seit 2014 bis heute die größte Steigerung der erneuerbaren Energien seit Bestehen des Gesetzes gehabt haben.
Es habe bei den erneuerbaren Energien in den letzten Jahren einen Anstieg von über 7% gegeben. Vor allem der Ausbau der Windenergie an Land liege weit über dem geplanten Korridor. Dass man jetzt die Förderung verändere und auf Ausschreibungen setze, das sei dringend notwendig, sagte Gabriel.
Das EEG war ein Technologiefördergesetz, das eine Nischentechnologie fördern wollte. Jetzt sind die Erneuerbaren die bestimmende Säule des Strommarkts. Und jetzt muss man noch den Strommarkt fit machen für die Erneuerbaren und die Erneuerbaren fit für den Markt machen.
Der Bundeswirtschaftsminister setzt darauf, dass mit den Ausschreibungen die Stromerzeugung aus den erneuerbaren Energien billiger wird. Und natürlich werde weiter ausgebaut, betonte Gabriel. Schließlich wolle man den Anteil der Erneuerbaren bis 2025 von jetzt 33% auf 45% erhöhen. Für mehr Markt und mehr Wettbewerb in der Energieversorgung sprach sich Joachim Pfeiffer aus, der energiepolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Es gebe noch immer keine marktwirtschaftliche, sondern nur eine politische Preissetzung.
Das hat dazu geführt, dass der Ausbau der Erzeugung ständig und in vielen Sektoren weit über dem lag, was in den Ausbauzielen wir uns gemeinsam vorgenommen hatten.
Es seien unnötig hohe Kosten entstanden durch Festpreise, Mengengarantien und langer Laufzeit, kritisierte der CDU-Abgeordnete. Und er wies, wie zuvor auch Gabriel, auf das Problem hin, dass der Leitungsausbau vernachlässigt wurde.
Weil wir es versäumt haben, trotz aller Bemühungen, den Netzausbau mit dieser Erzeugung, mit diesem Zuwachs an Erzeugung, dem Anstieg, überproportionalen Anstieg der Erzeugung zu synchronisieren, dass der Strom vielfach nicht abtransportiert werden kann in die Verbrauchszentren, wo er gebraucht wird.
Ganz eklatant sei die Situation in Niedersachsen. Dort seien in den letzten Jahren überhaupt keine neuen Leitungen gebaut worden, sagte Pfeiffer.
Die Schließung der sogenannten Balkanroute für Flüchtlinge sowie die Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei über eine Rücknahme bestimmter Gruppen hat zu einem deutlichen Rückgang bei der Zahl der Asylbewerber in Deutschland geführt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière legte heute eine Bilanz zum ersten Halbjahr vor. Doch Prognosen bis zum Jahresende bleiben schwierig, auch weil es weiter Streit mit Bündnis 90 Die Grünen über die sogenannten sicheren Herkunftsländer gibt. Anna Engelke mit den Einzelheiten.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU hatte heute gute Nachrichten zu verkünden. Zumindest für diejenigen, die sich sorgen, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
Die Zahl der in Deutschland Asylsuchenden ist insgesamt noch hoch. Sie ist aber im Vergleich zum Vorjahr insgesamt stark rückläufig.
Waren im vergangenen Jahr noch knapp 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, zählten die Behörden in der ersten Hälfte dieses Jahres rund 220.000 Neuankömmlinge. Der Trend nach unten bestätigt sich auch, wenn man sich die Monate im Einzelnen anguckt. Waren es in diesem Januar noch fast 92.000 Asylsuchende, so sank die Zahl im Juni auf nur noch rund 16.000. Die meisten von ihnen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Eine deutliche Entspannung, so der Innenminister. De Maizière führte das auf das Schließen der Balkanroute zurück und auf das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Außerdem bewege sich die Zahl der Flüchtlinge, die sich von Libyen aus über das Mittelmeer Richtung Italien aufmachten, auf dem Niveau des Vorjahres, so der Minister.
Die Flüchtlingskrise ist zwar nicht gelöst, aber ihre Lösung kommt in Europa gut. Und in Deutschland sehr gut voran und verläuft in geordneten Bahnen.
Dennoch wollte de Maizière keine Prognose über die Gesamtzahl der zu erwartenden Flüchtlinge in diesem Jahr abgeben. Dafür seien die Entwicklungen zu labil.
Die Umsetzung des Abkommens zwischen der EU und der Türkei funktioniert bisher. Aber ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch in den nächsten Monaten so bleibt. Und auch die Entwicklung in der Balkanroute kann sich erheblich verschlechtern.
Während die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, stark gesunken ist, stieg die Zahl der Asylanträge. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF genannt, sind im ersten Halbjahr rund 397.000 Asylanträge eingegangen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Grund? Viele Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr gekommen sind, hatten noch gar keinen Antrag gestellt. Bundesinnenminister de Maizière nutzte die heutige Pressekonferenz, um die Grünen beim Streit um die sicheren Herkunftsländer Algerien, Tunesien und Marokko zum Einlenken aufzufordern. Bislang stoppen die Grünen mit ihren Stimmen im Bundesrat die Verabschiedung des Gesetzes.
Der Sommer ist immer gut zum sich erholen und zum Nachdenken. Und lieber man kommt zu einer besseren Einsicht, als dass man etwas ablehnt. Deswegen hoffe ich, dass die Einsichtsfähigkeit über den Sommer steigt.
De Maizière sagte, die Zahl der Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten sei erheblich zurückgegangen. Das habe auch mit der Erwartung zu tun, dass diese Länder künftig als sichere Herkunftsstaaten gelten würden. Sollte das Gesetz scheitern, befürchtet der Innenminister, dass die Zahlen wieder steigen.
Der Bundesrat wollte heute kurz vor der Sommerpause eine Reihe von Gesetzen verabschieden, so das Integrationsgesetz für die Flüchtlinge und das Kulturschutzgesetz. Auch ging es um die Erbschaftssteuer für oft familiengeführte kleine und mittelständische Unternehmen. Die lautstarken Proteste von Demonstranten vor dem Tagungsgebäude hatten Erfolg.
Länder, traut euch, es ist Zeit für Steuergerechtigkeit.
Vor dem Schutzzaun des Bundesratsgebäudes protestierten Aktivisten gegen die geplante Reform der Erbschaftssteuer. Im Gebäude verteidigte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer von der CSU die Pläne, die der Bundestag vor 2 Wochen nach langen Verhandlungen innerhalb der Großen Koalition beschlossen hatte, als ausgewogenes Gesamtkonzept.
Es schützt den Bestand von mittelständischen Unternehmen und garantiert damit den Erhalt der Arbeitsplätze in Deutschland. Diese Einigung erfüllt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014.
Daran hat die Mehrheit der Länderregierungen allerdings Zweifel. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD.
Und es ist uns allen nicht damit gedient, wenn das Bundesverfassungsgericht ein weiteres Mal dieses Thema an diese Gesetzgebungsorgane zurückgibt. Es ist besser, wir legen einen verfassungsfesten Entwurf vor.
Der soll nun im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag gefunden werden. Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuregelung von Unternehmenserben dürfte sich damit mindestens bis zum Herbst verzögern. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause machte der Bundesrat allerdings für eine ganze Serie von Gesetzen den Weg frei. Zum einen für das erst gestern vom Bundestag beschlossene Integrationsgesetz. Kernpunkte: verpflichtende Integrationskurse, 100.000 Beschäftigungsgelegenheiten für Flüchtlinge und eine 3-jährige Bleibegarantie, wenn Flüchtlinge eine Ausbildung begonnen haben. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering von der SPD kritisierte in der Debatte, dass die beschlossene Wohnsitzauflage für Flüchtlinge auch rückwirkend gelten soll.
Sie fühlen sich inzwischen nach Monaten im neuen Umfeld zunehmend zu Hause, kennen alle Anlaufstellen, besuchen Deutschkurse, Qualifizierungsmaßnahmen. Da soll die zwangsweise Verbringung in ein anderes Bundesland, in völlig neue, völlig unbekannte Verhältnisse, ihre Integration fördern.
Sellering scheiterte aber mit seinem Versuch, auch für das Integrationsgesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Ebenfalls gebilligt das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Anti-Fracking-Gesetz. In der Debatte zum Fracking machten sowohl Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD als auch Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck von den Grünen klar, dass ihre Bundesländer keine Genehmigungen für Fracking-Bohrungen erteilen werden. Ebenfalls die letzte parlamentarische Hürde nahm das Kulturgutschutzgesetz. Das umstrittene Vorhaben von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, will unter anderem die Ausfuhr von national wertvollem Kulturgut aus Deutschland verhindern. Sammler, Händler und auch einige Künstler wie der Maler Georg Baselitz beklagen eine Einschränkung der Handelsfreiheit. Staatsministerin Grütters reagierte nach der Zustimmung des Bundesrates erleichtert.
Ich bin froh, dass wir jetzt ein Kulturgutschutzgesetz haben, das einer Kulturnation würdig ist und minimale europäische und internationale Standards auch in Deutschland akzeptiert.
Prüfen will der Bundesrat zudem eine Initiative der Länder NRW und Hessen für deutlich höhere Strafen bei illegalen Autorennen. Solche Rennen sollen nach Vorstellung der beiden Länder künftig als Straftaten gelten, nicht mehr als Ordnungswidrigkeit.
Aus Berlin meldete sich Dagmar Pepping. Die Themen Flüchtlingsberichterstattung, Pressefreiheit und Datenjournalismus stehen im Mittelpunkt der 2-tägigen Konferenz des Netzwerks Recherche in Hamburg. Mehrere hundert Teilnehmer wollen sich auch über den entstandenen Glaubwürdigkeitsverlust in Teilen der Bevölkerung austauschen. Heute würdigte das Journalistennetzwerk die Redaktion und den Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, mit einem Preis. Astrid Koral war bei der Verleihung dabei.
Da sitzt, wie ich finde, ein Held, falls man diesen Begriff noch verwenden darf. Ich würde ihn gerne heute verwenden. Für mich ist Can Dündar ein Vorbild. Herzlichen Glückwunsch.
Kaum hatte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz seine Laudatio auf den türkischen Journalisten Can Dündar beendet, standen die zahlreichen Journalisten im Saal auf und applaudierten dem Preisträger lange. Zuvor hatte Martin Schulz Dündar als mutigen und charismatischen Menschen gewürdigt.
Das ist ein Mann, der für seine Überzeugungen steht und einen dramatisch hohen Preis zahlt. Das ist ein Mann, der wegen seines Rückgrats, das er zeigt in schweren Zeiten, in einem schwierigen politischen Umfeld, in einem Land unter enormer Anspannung, ein Mann, der deswegen, weil er sich nicht verbiegen will, ins Gefängnis gesperrt wird und mit dem Tode bedroht ist.
Die regierungskritische Zeitung von Dündar hatte berichtet, dass der türkische Geheimdienst Waffen an Islamisten in Syrien geliefert hat. Präsident Erdogan persönlich hatte den Journalisten angezeigt, Dündar saß 3 Monate in Untersuchungshaft, entging in Istanbul knapp einem Attentat. Ein Gericht verurteilte ihn und einen Kollegen im Mai zu langjährigen Haftstrafen. Die Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig. Die Türkei, so Dündar, zähle zu den größten Gefängnissen für Journalisten.
If you're a journalist in Turkey,
wenn du in der Türkei ein Journalist bist, gräbst du dir mit deinem Stift dein Grab, mit jedem ehrlichen Satz, den du schreibst.
You're right.
Den heutigen Tag bezeichnete Dündar als einen der bedeutsamsten in seinem Leben. Die Auszeichnung, die ihm die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche für seinen Kampf für die Pressefreiheit verlieh, sei sehr wichtig für ihn.
Saying that you are not alone.
Sie zeigt, dass wir nicht alleine sind. Und die Unterstützung deutscher Kollegen ist sehr wichtig für uns. Gleichzeitig ist es auch ein Zeichen an die türkische Regierung, dass wir sie im Auge haben und dass sie nicht der Unterstützung der deutschen Regierung vertrauen kann, und dass wir die Demokratie und die Menschenrechte in der Türkei unterstützen.
In seiner Laudatio sagt der EU-Parlamentspräsident Schulz mit Blick auf die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU, das Land bewege sich nicht auf Europa zu, sondern von Europa weg. Deutlich appellierte er an die zuständigen Stellen in der Türkei.
Aufzuhören, Journalistinnen und Journalisten zu verfolgen. Die Pressefreiheit ist ein vornehmes Grundrecht, vielleicht das vornehmste Grundrecht in der Demokratie. Und wer die Axt daran legt, der trifft nicht nur die Presse. Der räumt gleich die ganze Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Pluralität ab.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Die getrübte Stimmung nach dem EM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft hat sich durch diesen Sporttag gezogen. Ina Kast.
Ja, am Mittag sind die Nationalspieler in Deutschland gelandet. Reden wollte keiner, auch nicht Bundestrainer Joachim Löw. Der Einzige, der heute gesprochen hat, ist DFB-Präsident Reinhard Grindel. Viele ausländische Freunde hätten zu ihm gesagt, dass das DFB-Team gestern spielerisch besser war als Frankreich.
Auch wir hatten gestern den Eindruck, dass wir die bessere Mannschaft in Marseille waren. Und wenn man dann den Gipfel in Paris schon fast im Blick hat und auf so unglückliche Art und Weise verliert, wie das gestern der Fall gewesen ist, dann ist das sicherlich auch Anlass für einige Tage der Ruhe, die man sich nimmt.
Und um diese Ruhe bittet nun auch der Bundestrainer. Dann wird er sich auch zu seiner Zukunft als Trainer der Nationalmannschaft äußern. Wir kommen zum Tennis. 20 Jahre ist es her, dass mit Steffi Graf zuletzt eine Deutsche das wichtigste Tennisturnier der Welt in Wimbledon gewonnen hat. Morgen könnte es einen nächsten historischen deutschen Tennistag geben. Denn die Kielerin Angelique Kerber trifft im Wimbledon-Finale auf die Nummer 1 der Tenniswelt, auf Serena Williams aus den USA. Und dafür ist Kerber bereit.
Ja, also im Moment fühle ich mich gut. Ich hoffe, dass ich heute Nacht gut schlafen werde, weil das wird ja wichtig sein. Und erst recht, weil mein Spiel ja ein bisschen anstrengender ist und ich mich ein bisschen bewegen muss morgen.
Ja, bewegen muss sie sich morgen wohl viel gegen Serena Williams. Um 15 Uhr deutscher Zeit kämpft Kerber morgen um den Wimbledon-Titel. Bei der Tour de France der Radprofis führte die 7. Etappe heute in die Berge, genauer gesagt in die Pyrenäen. Und Holger Gerska fasst diesen Tag für uns zusammen.
Es ist die Tour der südafrikanischen Mannschaft Dimension Data. Nach 3 Etappensiegen ihres britischen Sprintkapitäns Mark Cavendish gab es erneut einen Triumph für diese Equipe aus Afrika. Stephen Cummins gewann die Etappe. Der 35-jährige Waliser hatte bereits vor 12 Monaten ein Teilstück der Tour de France für sich entschieden. Und er war hier am Ende der Stärkste einer 29-köpfigen Ausreißergruppe. Zu dieser 29er-Gruppe gehörten auch 4 Deutsche, aber alle, auch Toni Martin, wurden sie rechtzeitig wieder eingefangen, sodass aus dem Hauptfeld heraus am Ende Emanuel Buchmann der beste Deutsche war. Das Hauptfeld kam aber 4 Minuten nach Cummins ins Ziel. Greg van Avermaet aus Belgien verteidigte locker sein gelbes Trikot.
Von Südfrankreich richten wir unseren Blick noch kurz nach Amsterdam. Der gestrige Wettkampftag endete bei den Leichtathletik-Europameisterschaften mit 2 Goldmedaillen für Deutschland. Eine holte Hürdenläuferin Rohleder, die andere Frau Schwanitz im Kugelstoßen. Heute nun könnte eine weitere Medaille hinzukommen. Gerade nämlich läuft der Finaldurchgang der Hammerwerferinnen. Und Betty Heidler liegt aktuell auf einem aussichtsreichen 2. Platz. Für Heidler ist das übrigens die letzte EM-Teilnahme.
Vielen Dank, Ina Kast. Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.